Ja, vielen Dank, Bruder Riemensperger, dass du uns so zu Herzen geredet hast, dass Liebe Kraft hat und uns anspornt und Jehova unsere Liebe nie vergisst. Damit kommen wir zu unserem letzten Programmpunkt. Bruder Hoffmann, unser Bezirksaufseher, wird über das Thema sprechen: Du wirst Jehova gewiss erkennen.
Es hat große Vorteile, wenn jemand den Namen seines Vaters kennt, nicht wahr? Wie der kleine Junge, der sich in der Stadt verläuft. Wenn er den Namen des Vaters kennt, kann er schneller zugeordnet werden. Es hat aber auch noch viele andere Vorteile, wenn wir Jehovas Namen kennen und auch erkennen. Viele Menschen sprechen Jehova nur mit Titel an, wie zum Beispiel Allmächtiger, Schöpfer, lieber Gott, Höchster, Vater. Da ist nichts gegen einzuwenden, das können wir auch, natürlich. Man kann auch den Namen und den Titel kombinieren, wie wir das ja auch oft machen. Aber ein Titel hat einen großen Nachteil im Gegensatz zum Namen. Ein Titel bezeichnet immer nur eine Einzelheit aus dem Leben dieser Person. Auch ein Mensch hat vielleicht mehrere Titel. Er kann vielleicht Doktor sein, er kann Vater sein, er kann Ehemann sein, er kann Freund sein. Und je nachdem, wer ihn wie sieht, spricht ihm dementsprechend an. Aber der Name beinhaltet alles. Also Jehova beinhaltet all seine Eigenschaften und nicht nur die spezifischen Eigenschaften, die die Titel bezeichnen. Der Name Gottes bezieht sich auf die ganze Person, seinen Ruf, seine Vorsätze, seine Maßstäbe und seine Persönlichkeit. Und Jehovas Namen zu kennen, bedeutet nicht nur intellektuell zu wissen, wie er ausgesprochen wird und wie er geschrieben wird, sondern es bedeutet etwas mehr. Lass uns mal Jeremia 22 bitte aufschlagen. Jeremia 22. Jeremia 22. Und wir lesen die Verse 15 und 16. Hier wird von zwei Königen gesprochen und es heißt hier: Wirst du weiterhin regieren, weil du durch den Gebrauch von Zedernholz wetteiferst? Was deinen Vater betrifft, aß und trank er nicht und übte Gerecht und Gerechtigkeit? Da ging es ihm gut. Er vertrat den Rechtsanspruch des Niedergedrückten und des Armen. In jenem Fall ging es gut. War nicht das ein Fall, mich zu kennen, ist der Ausspruch Jehovas? Jehova verbindet also hier das ihn kennen, seinen Namen kennen, mit den Niedergedrückten und Armen Recht zu geben, gerecht zu sein, andere gerecht und mitfühlend zu behandeln. Also wenn wir Jehovas Namen kennen oder wir sagen, ich kenne Jehova, bedeutet das, dass wir uns dementsprechend verhalten, dass wir ihm ausschließlich ergeben sind, dass wir seinen Geboten gehorchen, dass wir ihn mit Geist und Wahrheit anbeten und dass wir unsere Mitmenschen richtig behandeln und dadurch seinen großen Namen preisen und ehren. Der Name Gottes ist heilig und makellos. Und natürlich möchte Jehova nicht, dass sein Name irgendwie mit falscher Anbetung in Verbindung gebracht wird. Wir möchten das ja auch nicht, nicht wahr? Stellt euch mal vor, in irgendeiner fragwürdigen Internetseite, sehr fragwürdig, erscheint unser Name, dass wir der Autor sind dieser Internetseite. Das würde uns auch nicht gefallen, dass wir mit irgendetwas in Verbindung gebracht werden, was nicht richtig ist. Und gerade falsche Anbetung ist furchtbar für Jehova. Und er möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden. Wie könnte das passieren? Und deswegen ist es wichtig, Jehova zu kennen, damit uns das nicht passiert. Lass uns mal zwei Beispiele besprechen. Eins finden wir in 2. Mose 32. Beide Beispiele haben mit den Israeliten zu tun. 2. Mose 32. Und wir fangen an im Vers 4. Dort heißt es, Vers 4, 2. Mose 32, Vers 4. Dann nahm er das Gold aus ihren Händen und er formte es mit einem Stichel und ging daran, es zum gegossenen Standbild eines Kalbes zu machen. Und sie begann zu sprechen: Das ist dein Gott, o Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Als Aaron dies zu sehen bekam, ging er daran, ein Altar davor zu bauen. Schließlich rief Aaron aus und sagte, morgen ist ein Fest für Jehova. Da standen sie am nächsten Tag früh auf und sie begannen, Brandopfer zu opfern und Gemeinschaftsschlachtopfer darzubringen. Danach setzte sich das Volk nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Ein Fest für Jehova. War Jehova das annehmbar? Auf keinen Fall. Das sehen wir in Vers 7 und 8 und 10. Dort heißt es, Jehova sprach nun zu Moses, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat verderblich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den zu gehen ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Standbild eines Kalbes gemacht und beugen sich fortwährend vor ihm nieder und opfern ihm und sagen, das ist dein Gott, o Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. 10. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie ausrotte, und lass mich dich zu einer großen Nation machen. Jehova ging sogar so weit, dass er alle Israeliten vernichten wollte und nur die Nachkommen Mose sollten dann das auserwählte Volk sein. Obwohl sie dieses Fest ein Fest für Jehova nannten. Sie haben aber Jehovas Anbetung und Götzendienst vermischt, indem sie einen Kalb machten. Ein Kalb war ein falscher Gott. Und indem sie eine schöne Zeit hatten und Essen und Trinken hatten und sich vergnügten. Das erinnert uns an viele Feste, ne? Irgendein Symbol, das nun ein Baum ist oder irgendein Tier, so ein Hase oder so, und sich vergnügen und zusammenkommen und essen und trinken und dann noch sagen, dies ist Anbetung für unseren Gott. Ja, ist schon klar, wie Jehova das sieht. Ne? Vermischung von Anbetung hasst Jehova. Dann, dadurch wird sein Name beschmutzt und nicht heilig gehalten. Lass uns ein anderes Beispiel besprechen. Hosea Kapitel 2, Vers 16. Hosea Kapitel 2, Vers 16. Und dieser Text ist ein guter Text, der den Vorteil der Studienbibel zeigt. Und wir können froh sein, dass wir die Studienbibel in Deutsch haben. In vielen Sprachen gibt es die noch nicht. Und dort haben wir Fußnoten. Und in den Fußnoten sind unter anderem Transliterationen. Ja, jetzt werden wir nicht darauf eingehen, was Transliterationen sind und wie man die benutzt. Aber das sind Worte aus einer fremden Sprache, die andere Buchstaben benutzen, in unserem Buchstaben geschrieben, damit wir sie lesen können. Und hier sehen wir, warum das wichtig ist. Hosea 2, Vers 16. Und es soll geschehen, an jedem Tag ist der Ausspruch Jehovas, dass du mich mein Mann nennen wirst und du wirst mich nicht mehr mein Besitzer nennen. Was hat das mit der falschen Anbetung zu tun? Eigentlich gar nichts, denken wir. Ja, Jehova sagt hier, irgendwann wirst du mich mein Mann nennen und nicht mein Besitzer. Das bedeutet, dass sie im Moment ihn mein Besitzer nannten und nicht mein Mann. Was hat das mit der falschen Anbetung zu tun? Fußnote. Mann steht, die von euch, die dabei haben, und wenn nicht, könnt ihr heute Abend mal nachschauen. Mein Mann steht hebräisch Ishi. Ish bedeutet Mann, Isha, Frau. In manchen Mundarten, Dialekten, ich denke in Berlin ist das so, da nennt man seine Freundin noch seine Ische. Das kommt daher, ne? Vom Jiddischen, ist mit dem Hebräischen verwandt, Mann und Frau. Ich, also das ist mein Mann. Und Fußnote zu Besitzer, Hebräisch Baal. Aha. Das ist eine Übersetzung. Ne? Also in der hebräischen Bibel steht, und es soll geschehen, an jedem Tag ist der Ausspruch Jehovas, dass du mich Ishi nennen wirst und du wirst mich nicht mehr Baal nennen. Mein Besitzer war Baals Anbetung. Und sie haben Jehova angerufen und haben ihn Baal genannt. Das muss mal furchtbar gewesen sein, Besitzer. In der Übersetzung kommt das nicht mehr so raus, weil wir wissen nicht, was Besitzer in Hebräisch heißt. Deswegen haben wir hier die Fußnoten. Und dann sagt Jehova, irgendwann wirst du mich nicht mehr Baal nennen, sondern wirst mich nur mein Mann nennen. Was richtig ist, weil die Israeliten waren ja wie eine Ehefrau zu Jehova. Dieselbe Treue, die eine Ehefrau dem Mann verspricht und hält, sollten die Israeliten auch Jehova versprechen und halten. Wenn sie sich änderten, würde Jehova wie folgt reagieren, Vers 19 und 20. Und ich will dich mir verloben auf unabsehbare Zeit. Und ich will dich mir in Gerechtigkeit und in Recht und in liebender Güte und in Erbarmungen verloben. Und ich will dich mir in Treue verloben und du wirst Jehova gewiss erkennen. Und hier haben wir das Kennen wieder. Jehova sagt, wenn du treu bist, wenn du nicht Baal anbetest, dann wirst du meine Verlobte werden und du wirst mich erkennen. Anscheinend ließen die Israeliten zu, dass im Laufe der Zeit ihre Vorstellung von Jehova von dem beeinflusst wurde, was unter den Nachbarvölkern populär war. Und die Frage ist für uns, ist das bei uns auch so? Ist der Gott, den ich anbete, wirklich der Gott der Bibel? Gebe ich in Gesprächen den Standpunkt Jehovas und Jesu Christi richtig wieder oder versuche ich eher einen eigenen Standpunkt zu betonen und so ein bisschen zu vermischen? Jetzt wenden wir das mal auf uns an. Offenbarung 18, Vers 4, wieder falsche Anbetung. Diesmal ist die falsche Anbetung Babylon die Große genannt, das Weltreich der falschen Religion. 18, Vers 4. Dort heißt es, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen empfangen wollt. Das ist der Befehl, den Jehova uns gibt. Wir sollen aus Groß-Babylon hinausgehen. Aus zwei Gründen, wie wir hier sehen. Wir wollen nicht an ihren Sünden teilhaben und wir wollen nicht die Plagen bekommen, die Gott über Groß-Babylon bringt. Das ist klar. Falsche Religion, wir wollen nichts mit der falschen Religion zu tun haben. Jetzt haben wir aber gesehen am Beispiel der Israeliten, dass sie manchmal so ein bisschen gemischt haben. Sie haben ja im ersten Fall offiziell Jehova angebetet. Das war ein Fest für Jehova, nur da stand ein Kalb. Ja. Und im zweiten Fall haben sie ja Jehova angebetet und gesagt, mein Baal. Sie meinten aber Jehova und haben wieder ein bisschen gemischt. Und jetzt ist die Frage, mischen wir ein bisschen? Wie kann man Groß-Babylon mit der Anbetung Jehovas mischen? Lasst uns mal zwei Charakteristiken von Groß-Babylon anschauen. Kapitel 17, Vers 4, genau ein Kapitel weniger. Kapitel 17, Vers 4, dort heißt es, und die Frau war in Purpur und Scharlach gehüllt und war mit Gold und kostbaren Steinen und Perlen geschmückt und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, der voll von abscheulichen Dingen und den Unreinheiten ihrer Hurerei war. Was sehen wir hier? Materialismus, Gold, Steine, Perlen und Unreinheiten, Hurerei, Unmoralität, Unmoral, Unreinheiten. Genau das sehen wir heute auch. Groß-Babylon liebt materielle Dinge und Vergnügen. Die Frage ist, wie ist das mit uns? Was lieben wir? Jehova zu dienen? Oder ist das nur ein unangenehmer Teil unseres Lebens und während der Zusammenkunft denken wir schon, oh, wie hat Dortmund wohl gespielt in der Bundesliga und was werde ich am nächsten Wochenende machen und mehr Vergnügen als Anbetung. Dann fangen wir schon wieder ein bisschen an zu mischen, obwohl natürlich Freizeit auch Teil unseres Lebens ist. Natürlich und ist auch ein wichtiger Teil und ist notwendig, um Kräfte zu bekommen und so weiter. Aber die Frage ist, mischen wir das mit der Anbetung? Und wie ist das mit der Freizügigkeit dieser Welt, mit der Unmoral? Der Baalskult verherrlichte den Sex und das hat natürlich fleischlich gesinnte Personen angezogen. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem im Wachturm einen interessanten Kommentar über den Gott Baal. Das war die Rubrik »Hätten Sie es gewusst?« im Wachturm 1.11.2009. Das ist eine Rubrik, die ist immer spannend. Da hat man immer interessante Details, Einzelheiten über irgendwelche Dinge. Ich freue mich jedes Mal auf diese Rubrik »Hätten Sie es gewusst?« und da geht es um den Gott Baal. Und dort heißt es, dass der Gott Baal in erster Linie ein Fruchtbarkeitsgott war. Seine Anbeter glaubten, er sorgte für reiche Ernten und große Viehherden. Gemäß dem Buch Manners and Customs in the Bible sollte die sexuelle Betätigung in den örtlichen Schreinen die Fruchtbarkeit des Landes fördern. Der Gewitter- und Wettergott Baal und seine Gemahlin Aschera sollten dadurch zum Geschlechtsverkehr angeregt werden, was zu guten Ernten und zur Fruchtbarkeit der Herde führen würden. Je mehr Sex in den Schreinen, desto besser die Ernte. Das war das Motto damals. Klar, einige haben gesagt, schön, mache ich mit. Das ist der Gott Baal. Und wie ist das heute? Heute wird auch Sexualität vergöttert. Und heute verhalten sich viele Geistliche wie abtrünnige Israeliten, die Baal anbeten und fördern noch die sexuelle Freizügigkeit. Wie denkt Jehova darüber? Wenn wir 3. Mose Kapitel 11 aufschlagen, wir schlagen es, nee, lesen, aufschlagen werden wir es jetzt nicht, das ganze Kapitel, Entschuldigung, habe ich mich falsch ausgedrückt, ne? Da sehen wir, dass Jehova Geschlechtsbeziehungen und Anbetung strikt trennt. Es war sogar so weit, ging sogar so weit, dass er sagte, wenn jemand Geschlechtsbeziehungen hat mit seiner Ehefrau, was ja nicht verkehrt ist, was keine Sünde ist und nichts, war er für den nächsten Tag unrein und durfte nicht zur Anbetung gehen. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum Uriah, als David ihn betrunken machte und zu seiner Frau schickte, um die Hurerei zu verheimlichen, damit er dann denkt, dass er der Vater des Kindes ist, warum er nicht zu seiner Frau ging. Weil wenn er zu seiner Frau gegangen wäre, hätten sie Beziehungen gehabt und am nächsten Tag hätte er nicht kämpfen dürfen. Er wollte ja zurück zum Kampf, er wollte zu seinen Kollegen und dann wäre er erstmal für 24 Stunden unrein geworden. Vielleicht denken wir, warum hat Jehova das gemacht? Das ist doch kein Vergehen. Wenn das Vergehen wäre, sexuelle Unreinheit oder so, da gab es noch ganz andere Strafen für. Aber das war einfach eine Unreinheit für die Anbetung, weil Jehova wollte Geschlechtsbeziehungen und Anbetung strikt trennen, weil Baal das so vermischt hat. Oder Satan, besser gesagt, hat das vermischt. Also wollte das Jehova strikt trennen. Wie ist das heute? Geistliche billigen sexuelle Unmoral oft. Zum Beispiel, die anglikanische Kirche in Australien hat eine Studie über Sexualität veröffentlicht, in der es hieß, dass gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr nichts einzuwenden sei, sofern ein Paar offiziell miteinander verlobt sei. Erst vor kurzem erklärte der Führer der anglikanischen Kirche in Schottland, die Kirche sollte ein Verhältnis nicht als sündhaft und unzulässig verurteilen. Die Kirche muss anerkennen, dass Ehebruch eine Folge der Erbsünde ist. Ja. Kitzelnde Ohren, statt Gottes Wort zu gehorchen. Oder Homosexualität. Heute kitzeln religiöse Führer die Ohren der Menschen, indem sie sagen, außerehelicher Sex könnte für Gott annehmbar sein. Manche billigen homosexuelle Handlungen. Ja, einige Geistliche betätigen sich sogar selbst homosexuell. Ein Artikel in der englischen Zeitschrift The Times berichtet darüber, dass 13 bekennende homosexuelle Geistliche in die Generalsynode der Kirche von England gewählt wurden. Wir wissen, was die Bibel sagt. Und so sieht Groß-Babylon aus. Die Vermischung wieder mit Sexualität und Anbetung. Ganz kurz zur Homosexualität, damit es keine Missverständnisse gibt. Haben wir was gegen Homosexuelle? Ja oder nein? Ja, alle sagen nein. Ihr sagt alle nein. Gut. Kann ein Homosexueller ein Christ werden? Kann er Ältester werden? Ja. Ja. Stimmt. Es kommt darauf an, wie man das Wort definiert. Es gibt verschiedene Definitionen. Und ein bekanntes Lexikon schreibt zum Beispiel unter Homosexualität zwei Bedeutungen hauptsächlich. Homosexualität ist ein Wort, das je nach Verwendung sowohl gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten als auch erotisches und romantisches Begehren gegenüber Personen des eigenen Geschlechts definiert. Also das Verhalten oder einfach die Neigung, sagen wir mal. Hier steht Begehren, die Neigung, dass man sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt. Und dann steht in dem Lexikon, in der Umgangssprache werden diese Aspekte jedoch häufig vermischt und miteinander gleichgesetzt. Also man weiß immer nicht, was meint die Person jetzt damit, wenn er sagt, ich bin homosexuell, betätigt er sich homosexuell oder hat er nur die Neigung? Dass jemand so eine Neigung hat, da kann er höchstwahrscheinlich gar nicht zu. Das kann mit einem Kindheitstrauma zu tun haben, das kann mit einem genetischen Defekt oder was auch immer. Die Bibel sagt nichts über die Ursache dieser Neigung. Die Frage ist nur, was macht man dazu? In unserem Buch zum Beispiel, junge Leute fragen sich, Band 1, steht ganz deutlich, Seite 167, Christen sind nicht homosexuellenfeindlich. Sie behandeln jeden Menschen freundlich. Es geht uns nichts an, was der in seiner Freizeit macht. Wir sind ja auch nicht gegen Raucher oder so, obwohl wir selber nicht rauchen. Also wir haben nichts gegen Homosexuelle. Und dann heißt es, selbst wenn sich einige zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen, von Christen verlangt die Bibel, homosexuelle Handlungen zu lassen. Statt dich also, auf Jugendliche bezogen oder auf uns alle, in eine Diskussion über die Ursache homosexueller Neigungen zu verstricken, betone, dass die Bibel homosexuelles Verhalten verbietet. Wir streiten nicht über die Ursache, das ist ganz egal. Nur das Verhalten, nicht die Neigung. Wenn jemand also eine homosexuelle Neigung hat, kann er trotzdem ein treuer Christ sein. Er darf sich nur nicht betätigen. Ist das nicht grausam? Ja, und wie ist das mit den vielen lieben Schwestern und Brüdern, die gerne heiraten würden, die nicht homosexuell sind und keinen finden? Sie dürfen ihren Geschlechtstrieb auch nicht ausleben. Also die Bibel verurteilt unmoralisches Verhalten, nicht Neigungen, unmoralisches Verhalten. Aber wir sehen, die Christenheit sieht das ganz anders. Die sagen, wenn du so fühlst, dann mach einfach. Wenn du möchtest, selbst wenn du ledig bist, dann hab einfach Sex mit irgendjemandem und wenn du homosexuell bist, genauso. Das ist wie damals bei Baal, je mehr, desto besser, dann wird das Feld fruchtbar. Aber Jehova trennt absolut Sexualität und Anbetung. Dann hat die Christenheit auch den Namen Gottes verschmäht, indem sie den Namen Gottes aus vielen Bibelübersetzungen entfernt haben. Wir haben schon gesehen, das Beispiel heute Morgen, dass dadurch das Geld, was sie in die Übersetzung gesteckt hätten oder haben, aus dem Fenster geworfen würde, weil keiner würde die Bibel kaufen, wenn da Jehova drin steht. Ne? Manche sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben den Namen Gottes durch den Namen, den einer Ortsgottheit ersetzt. In der Bibelübersetzung zum Beispiel Bukuloyera in Chewa, einer Sprache, die in Malawi, Mosambik und Sambia gesprochen wird, steht anstelle des Namen Gottes der Name des Stammesgottes Shauta. Sie haben einfach einen anderen Namen reingeschrieben. Stell dir mal vor, da existiert ein Testament deines reichen Onkels in Australien und du bist der Haupterbe. Und jetzt stirbt der Onkel und jemand tauscht den Namen aus und macht da den Namen deines Feindes rein. Und der bekommt die Million. Ah ja. Furchtbar. Man kann doch nicht einfach den Namen austauschen. Wie fühlt sich Jehova? Und das hat ja mit Anbetung zu tun. Die Menschen beten, schaut da an und denken, das ist richtig. Dabei steht da Jehova in der Bibel und nicht schaut da. Deswegen ist es wichtig, den Namen Gottes wirklich zu kennen und für den Namen Gottes einzustehen. Fragen wir uns, trete ich in meinen Gedanken, Worten und Taten entschlossen für Gottes Namen und für seine Maßstäbe ein? Achte ich darauf, dass keine Irrlehren und persönliche Ideen in mir aufkommen, die die biblische Wahrheit ein bisschen verwässern könnten? Es gibt viele Möglichkeiten, unter Beweis zu stellen, dass wir Gottes Namen wirklich kennen und lieben. Daran wurden wir durch diesen Kreiskongress erinnert. Hast du dir auch einige Ziele gesteckt? Lass uns einmal die Notizen vergleichen, die wir gemacht haben, bei den beiden Vortragsreihen. Ich habe mir einige Notizen hier gemacht, letzte Woche und diese Woche. Teilweise waren das dieselben Redner, deswegen war es einfach. Und lass uns mal sehen, was wir da gelernt haben. Das waren die praktischsten Vorträge, praktische Beispiele. Es ging los mit sozialen Netzwerken. Es ging nicht darum, darf man das oder darf man das nicht, sondern es ging darum, uns zu schützen. Der Freund meines Freundes ist nicht unbedingt auch mein Freund. Du weißt nicht, welche Datenschutzrichtlinien dein Freund eingestellt hat im Computer. Es geht darum, uns zu schützen. Deswegen ist es gut, dass Eltern mit ihren Kindern, wie wir das in der Demonstration gesehen haben, mal, wenn sie es erlauben, dass sie in soziale Netzwerke gehen, die Datenschutzrichtlinie durchlesen gemeinsam und dementsprechend anklicken oder wegklicken, damit das soziale Netzwerk sicher ist. Dann hatten wir das Thema über Pornografie, ein sehr ernstes Thema. Und dort wurde unter anderem gesagt, Hiob 31, Vers 1, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Interessant, dass er gesagt hat, mit den Augen, nicht mit den Händen, um keine Frau anzutatschen, sondern mit den Augen, weil Hiob wusste, mit den Augen geht es los. Wir sollten in Verbindung mit Pornografie einen Bund machen, einen Vertrag, als hätten wir einen schriftlichen Vertrag. Wir können zu Jehova sagen, Jehova, ich möchte nicht eine Sekunde, ich verspreche dir, ich schreibe es dir auf, wenn du willst, nicht eine Sekunde Pornografie anschauen. So ernst ist das. Dann hatten wir die Aufgabe über das abfällige Gerede. Die beiden Schwestern, die erst nett gesprochen haben, über die dritte Schwester Und mit dem Mal kippte das Gespräch um in negatives Gerede. Keine Angst, das war nur eine Demonstration. Diese beiden Schwestern sind keine Schwätzerinnen oder so. Wahrscheinlich hat der Bruder sie sogar absichtlich ausgesucht, weil sie nicht den Ruf haben, negativ zu reden oder abfällig zu reden. Aber so schnell geht es. Wir sprechen über jemanden und dann kippt das Gespräch weg. Deswegen brauchen wir auch diese Sensoren, dass wir fühlen, wann ist es negativ, wann ist es positiv und dementsprechend uns schützen. Und dann hatten wir den Vortrag über schlechten Umgang. Wenn wir schlechten Umgang haben, ist das so, wie wenn wir in einem verschimmelten Haus wohnen. Keiner möchte das. Ne? Man wird krank. Deswegen ist es gut, dass wir schlechten Umgang meiden. Heute Morgen hatten wir die Vortragsreihe den Namen Gottes Heiligen durch unsere Gedanken. Sollte immer positiv sein. Vor allen Dingen, was die geistige Speise angeht. Und die geistige Speise ist doch wirklich fantastisch, die wir bekommen. Den Bezirkskongress, den wir hatten, jetzt den Kreiskongress und die Publikation. Es ist einfach grandios. Manchmal überlegt man sich, was kann das noch toppen? Aber irgendwann kommt wieder irgendwas und dann denken wir, das ist der schönste Kongress. Und wir denken, das wird der schönste bleiben und der nächste wird noch schöner. Ist doch so. Ja. Dann haben unser Reden, war der zweite Punkt, Lügen, Prahlen, Murren. Wir hatten die Demonstration mit den beiden Brüdern über die Generation. Ja, ich kann euch sagen, als der erste Wachturm kam, 2008, erst wurde das auf dem Bezirkskongress kurz angedeutet und dann kam Wachturm darüber mit der Generation, habe ich auch gedacht, ups, das verstehe ich gar nicht. Überlappen und 1914 und Zeitzeugen und gemeinsam, ich habe es gelesen und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich einfach einen Ältesten angerufen, von dem ich wusste, der versteht alles, der weiß alles. Es gibt ja so Älteste, die wissen alles. Die brauchen keinen Computer. Ne? Und der hat es mir dann erklärt. Und dann war mir das klar. Ach so, ja, logisch. Und jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt stehe ich dahinter, weil ich es verstanden habe. Es bedeutet also, diese Aufgabe übers Murren bedeutet nicht, dass man nicht zu einem Ältesten gehen kann und sagen kann, du, ich habe das nicht verstanden. Tut mir leid. Es kann natürlich auch sein, dass der Älteste sagt, ich habe es auch nicht verstanden. Wenn diese Situation kommt, dann ruft mich mal an. Ich gebe euch die Telefonnummer von dem Bruder, den ich gefragt habe. Der kann es euch dann besser erklären. Und wenn man es verstanden hat, dann steht man auch dahinter. Das Murren bedeutet, dass man nicht negativ redet, nur weil man etwas nicht verstanden hat. Obwohl es trotzdem richtig ist. Viele denken jetzt zum Beispiel mit der Generation, das sind die einfach die, die geistgesalbt sind und sagen, jetzt kommen doch immer noch neue dazu, die Zahl steigt doch und dann hört das ja nie auf und dann kommt das Ende nie. Nein, nein, die jetzt geistgesalbt werden von Jehova, gehören nicht zu dieser Generation. Also es sind nicht alle geistgesalbt. Es ist die Gruppe, die einmal zusammengearbeitet hat und von 1914 bis Armageddon, aber die Neuen gehören nicht dazu. Dann hatten wir die Aufgabe über Entscheidungen. Unsere jungen Brüder und Schwestern in der Schule, die haben es wirklich nicht so einfach, nicht so wahr? Haben wir in der Demonstration gesehen und das war ja klasse, wie der Vater aus dem Jungen die Sachen rausgezogen hat. Super. Und dann hat er sich geöffnet und hat erzählt. Und dann konnten sie gemeinsam eine Lösung für das Problem finden. Und dann haben wir noch über unser Verhalten gesprochen, Ehrlichkeit, verschiedene Aspekte der Ehrlichkeit. Vielleicht haben einige von euch oder jeder von euch ein oder zwei Punkte gefunden, wo ihr sagt, das möchte ich jetzt noch besser machen in der Zukunft. Das wäre gut, dann können wir Jehovas Namen noch mehr heiligen. Psalm 105, Vers 1, das ist die beste Art, wie wir Jehovas Namen heiligen können. Psalm 105, Vers 1. Dort heißt es im Psalm 105, Vers 1, dankt Jehova, ruft seinen Namen an, macht seine Handlung unter den Völkern bekannt. Wenn wir weiterhin Jehovas Namen lobpreisen und bekannt machen, gut über ihn sprechen, in den Predigtdienst gehen, halten wir seinen Namen in Ehren, wir heiligen ihn. Aber vielleicht denken jetzt einige von euch, wenn ich euch so anschaue, einige sind schon etwas älter als 18. Ah, was war da schön damals? Und das stimmt, einige von euch haben wirklich so viel geleistet Damals, als die Kongresse noch 8 Tage dauerten und bis zum Dunkeln werden, 9.30 Uhr und im Stroh geschlafen und mit dem Moped quer durch Deutschland. Oh, was habt ihr nicht alles gemacht? Und der Predigtdienst. Hispine war damals nicht 50, 30, 30, das waren 100. Es gab mal eine Zeit, da war Hispine-Dienst 100 Stunden. Und wenn man nur einen halben Monat gemacht hat, dann waren das 75, wisst ihr noch, in den 70er Jahren. Ne? Was habt ihr nicht alles gepredigt? Und jetzt fällt es so schwer im Alter. Es ist normal, alles wird langsamer. Man braucht mehr Zeit für den normalen Haushalt und für die eigene Gesundheit. Und vielleicht einige von euch, wenn sie eine Stunde in den Predigtdienst gehen, müssen erst mal 3 Tage ausruhen nach der Stunde. Ja. Und vielleicht fühlt ihr euch ein bisschen wertlos deswegen und denkt, oh, wie war das schön und wie sieht mich Jehova mich jetzt? Keine Angst, Jehova liebt euch. Jehova liebt nicht die Stunden. Jehova liebt euch als Person, eure Liebe, eure guten Eigenschaften. Und wir lieben euch ältere Brüder und Schwestern auch. Wir können die Brüderschaft mit einer Uhr vergleichen. Und zwar einer analogen, die mit Zeigern, nicht die mit den Zahlen drauf, mit Zeigern. Und jede normale Uhr hat 3 Zeiger. Es gibt den Sekundenzeiger, den Minutenzeiger und den Stundenzeiger. Der Sekundenzeiger schafft 1440 Umdrehungen die Minute, am Tag, nicht die Minute. In der Minute natürlich nur eine, ne? 1440 Umdrehungen die Minute. Den ganzen Tag, immer in Bewegung. Das sind unsere Jugendlichen, immer in Bewegung, immer hier und da und machen und gut, die haben Kraft. Und dann wird das Leben ein bisschen langsamer, dann kommen die Kinder und irgendwelche anderen Umstände, dann wird es etwas langsamer, dann ist man ein Minutenzeiger. Der Minutenzeiger schafft 24 Umdrehungen pro Tag, immer noch gut. Aber irgendwann wird das Leben wie ein Stundenzeiger, der schafft nur 2 Umdrehungen pro Tag. 2 Umdrehungen pro Tag. Und wenn man eine Uhr anschaut, wie die Uhr da hinten, der Stundenzeiger, der bewegt sich gar nicht. Da kannst du hingucken, beim Sekundenzeiger wird man schwindelig, wenn man den anschaut. Und der Stundenzeiger bewegt sich gar nicht. Aber wenn man jetzt auf einen dieser Zeiger verzichten müsste, würdest du auf den Stundenzeiger verzichten? Das ist der wichtigste. Was nützt einem die Sekunde, wenn man nicht weiß, wie viel Uhr es ist? Also die Stunde ist doch wichtig. Also ihr seid wichtig, ihr bewegt euch vielleicht langsamer als früher. Ihr wart mal Sekundenzeiger, ihr wart mal Stundenzeiger und jetzt seid ihr, nein, ihr wart mal Sekunden und Minuten und jetzt seid ihr Stundenzeiger, etwas langsamer, aber immer wertvoller geworden. Ihr seid wirklich wertvoll, ihr älteren Brüder und Schwestern. Und wir sind so froh, dass einige von euch oder viele von euch herkommen konnten, manche unter Schmerzen. Eine Schwester in der letzten Reihe sagte mir, sie schafft vielleicht einen Tag und jetzt hat sie 2 Tage geschafft und sie sitzt da immer noch und hört zu. Fantastisch, trotz der Hitze. Und einige von euch vom Kreis konnten leider nicht kommen. Und die werden diese Worte in den nächsten Tagen hören, wenn sie die CD hören, die Ältesten ihnen brennen werden. Und dann, liebe Brüder und Schwestern, denkt dran, wir lieben euch, auch wenn ihr nicht hier sein könnt, ihr seid zu Hause. Ich habe das letztens bei meinen Eltern gesehen, wie schön das ist, dann eine Zusammenkunft am Telefon. Wir haben uns sogar gemeldet, wir kamen leider nicht dran, weil wir ja nur am Telefon waren. Oder meine Eltern, die dann den Bezirkskongress teilweise sogar zeitgleich, wenn sie eine CD bekommen haben von einem vorherigen Kongress, haben sie Freitagmorgen um 9.20 Uhr angefangen mit Krawatte, saßen im Wohnzimmer und haben das Kongressprogramm gelauscht. Und meine Mutter hat dann die Publikation hochgehalten, damit mein Vater sie sieht. Ja, schön. Das war eine Zusammenkunft zu Hause. Und so macht ihr das auch mit der CD. Also der Applaus war jetzt für die Brüder, die zu Hause sind. Hoffentlich habt ihr den Applaus mit aufgenommen. Gut, ja. Ne? Die Brüder haben applaudiert. Ihr seid Teil des Kreises, auch wenn ihr nicht kommen könnt. Einige von euch können vielleicht schon seit Jahren nicht mehr kommen, aber wir denken an euch. Und wenn ihr die CD hört, seht es nicht als Information, sondern als Anbetung. Und wenn ihr die Gebete hört, dann könnt ihr auch Amen sagen. Das ist Anbetung. Ihr habt den Kongress etwas zeitversetzt zu Hause. Ja, das war unser Kreiskongress, den Namen Jehovas Heiligen. Ich denke, wir haben alle großen Nutzen gezogen. Aber bevor wir jetzt mit dem Lied Nummer 34 und einem Gebet enden, wollte ich noch einige Worte kurz zu euch sagen. Einmal eine Information. Eine Schwester sprach mich an heute Mittag und sagt, wie viele Kreise hat eigentlich ein Bezirk und was ist unser Bezirk? Vielleicht mal ganz kurz, einfach damit ihr das wisst. Es gibt 6 Bezirke in Deutschland, 6 deutschsprachige Bezirke. Es gibt auch noch fremdsprachige Bezirke, aber Deutschsprache gibt 6. Also Deutschland geteilt durch 6 ist immer ein Bezirk. Und unser Bezirk ist Bezirk 4. Deswegen beginnt die Kreisnummer auch mit der 4. 453 ist eure Kreisnummer. 4 steht für Bezirk 4, 5 steht für Kongress in Büchenbach und 3 steht der dritte in Büchenbach. Dann gibt es auch die 401, das ist Glauchau. Also unser Bezirk, der Bezirk 4, bedient alle Kreise, die in Glauchau und in Büchenbach zusammenkommen. Und ein Kreis sogar noch, der in Bingen zusammenkommt. Das sind insgesamt 16 Kreise, aber einige sind in A und B gesplittet. Und wir sind in jedem Kreis zwischen 2 und 4 Wochen, je nachdem wie viele Kongresse. In den meisten sind wir hier in Büchenbach 3 Wochen, in 2 Kreisen sogar 4 Wochen, wegen dem Tagessonderkongress und einer besonderen Woche. Also zwischen 2 und 4 Wochen, zwischen 2 und 4 mal 16 ist 52, ne, ungefähr. Also dann ist das Jahr um. Das ist unser Leben von September bis zum nächsten Sommer, dann die Kongresse sowohl hier als auch in Glauchau. Also der Bezirk beginnt ungefähr mit eurem Kreis. Ihr seid das linke Ende vom Kreis und geht bis zur tschechischen Grenze und bis zur polnischen Grenze, also nach Leipzig, Chemnitz, Gera, Erfurt, dann Regensburg, Nürnberg, all dieser Bereich. Dann war das ja auch ein besonderer Kongress. Ich glaube, der Bruder Kettler wird diesen Kongress in Erinnerung halten. Eine Taufansprache ohne Täuflinge, ne? Ja, aber stimmt gar nicht. Es gab 3 Täuflinge auf diesem Kongress im A-Teil. Es ist doch ein Kreis. Der Kreis ist gesplittet in A und B. Und im A-Teil gab es 3 Täuflinge. Deswegen können wir froh sein, wenn die Brüder fragen, wie viele Täuflinge gab es in eurem Kreis, kann man sagen 3. Und das direkt nach dem Bezirkskongress ist viel, weil viele haben sich auf dem Bezirkskongress taufen lassen. Dann war die Urlaubszeit. Vielleicht wollten sich einige taufen lassen und die Ältesten waren im Urlaub. Die konnten die Fragen nicht besprechen. Und deswegen gab es keine Täuflinge. Das ist halt so. Beim nächsten Mal mehr. Jetzt noch mal kurz zu euch. Einmal ist es klasse, dass so viele gekommen sind, trotz der Sommerferien. Die Kongresstermine sind aus technischen Gründen diesmal sehr spät rausgekommen und einige hatten schon gebucht, die kommen dann zum anderen Kongress. Ist okay, kein Problem, das kann man nicht ändern. Man muss einen Urlaub buchen oder manche bekommen auch nicht frei, weil die Arbeitskollegen Urlaub haben, weil das ja noch Urlaubszeit ist und mussten arbeiten. Einige werden nächste Woche zum Kongress hier kommen, das ist ein anderer Kreis. Aber trotz der Urlaubszeit und trotz der Wärme sind so viele gekommen. Und jetzt das eigentliche Lob. Es war faszinierend zu sehen, sowohl gestern als auch heute, dass ihr alle hier sitzt und aufmerksam zuhört. Man sieht ja jedes Gesicht hier, bis in der letzten Reihe sieht man das Gesicht. Ich sehe Ehepaar Merkle in der letzten Reihe. Sie lächeln mich gerade an. Und ja, man sieht jeden. Und ihr seid alle aufmerksam, die ganzen 2 Tage aufmerksam zugehört. Hinten laufen nur einige Mütter mit Kindern oder mal ein Bruder, der sich den Rücken ausstreckt oder jemand, der zur Toilette muss. Das ist normal, man kann auch mal aufstehen und rausgehen und sich ein bisschen regeln, kein Problem. Aber es sind ganz wenige, ihr seid immer hier und habt konzentriert zugehört. Das ermuntert uns, das hat Bruder Riemensberger bemerkt und das sehe ich genauso. Das ermuntert die Redner, das ermuntert uns und das zeigt, dass ihr die geistige Speise, die Jehova und von der Sklavenklasse kommt, schätzt. Das ist das eigentliche Wichtige, ihr wollt Jehovas Namen heiligen. Vielen Dank dafür. Und jetzt singen wir. Und jetzt singen wir Lied 34. Kommt gut heim, bitte. Versucht vorsichtig zu fahren, damit nichts passiert. Lied 34. Gemäß unserem Namen leben. Und dann sprechen wir noch ein Gebet.